Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind die Themen. Stadt unter, Genua kämpft mit schweren Überschwemmungen. Das hat auch mit Politik zu tun. Dann.
Cayó el número uno de las FARC.
Die Nummer eins der FARC ist tot, sagt der kolumbianische Präsident. Doch ist damit auch die Guerilla am Ende? Eine Lektion in Ortegismus. In Nicaragua will Daniel Ortega erneut Präsident werden und hebelt dafür die Verfassung aus. Und eine Lektion in Emanzipation. In Ägypten kommt sie zum Teil in sanften Worten daher. Zum Beispiel in jenen der erfolgreichen Schriftstellerin Mansoura Essedin. Das Porträt hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon Roman Fehlinger und mit den Nachrichten Ueli Zindl.
In Syrien geht das Militär auch heute wieder gegen die Zivilbevölkerung vor. Laut Menschenrechtsaktivisten wurden 9 Zivilisten getötet. In der Stadt Homs, einer Hochburg des Widerstands gegen Präsident Assad, seien 3 Menschen erschossen worden. Das syrische Militär sei auch nicht davor zurückgeschreckt, Wohnviertel mit Artillerie zu beschießen. Die Arabische Liga hat davor gewarnt, ihren Friedensplan für Syrien scheitern zu lassen. Der Generalsekretär der Liga sagte in Kairo, wenn der Friedensplan scheitere, werde dies gewaltige Konsequenzen für Syrien und die gesamte Region haben. Gemäß dem Plan sollen Regierung und Opposition innerhalb von 2 Wochen Gespräche aufnehmen, um die Gewalt im Land zu beenden. In Griechenland versucht Ministerpräsident Papandreou eine Übergangsregierung zu bilden, doch gestaltet sich die Regierungsbildung schwierig. Die wichtigste Oppositionspartei, Neo Demokratia, will sich nicht an einer Regierung mit Papandreou beteiligen. Die einzige Lösung seien Neuwahlen, sagte Parteichef Samaras. Papandreou sagte, es brauche während der nächsten 4 Monate eine Koalition aller Kräfte. Diese Regierung müsse der EU beweisen, dass Griechenland in der Eurozone bleiben wolle. In Kolumbien ist der Führer der linksgerichteten Guerilla FARC, Alfonso Cano, von der Armee bei einem Angriff getötet worden. Mit dem 63-jährigen FARC-Chef sei auch dessen Lebensgefährtin gestorben. Präsident Santos forderte die FARC auf, ihre Kämpfer zu entwaffnen. Am Kongress des Verbandes des Personals öffentlicher Dienste, VPOD, ist Katharina Prelitsch-Huber im Präsidentenamt wiedergewählt worden. Prelitsch-Huber hatte die Wiederwahl in den Nationalrat im Oktober nicht geschafft. Die Delegierten verabschiedeten ein Positionspapier, das neben der lebensnotwendigen Grundversorgung auch die Kulturpflege zur öffentlichen Aufgabe erklärt. Zudem wendet sich der VPOD gegen Bestrebungen, flächendeckend Wettbewerbs- und Marktmechanismen einzuführen. Israel hat damit begonnen, die Personen auszuweisen, welche die Seeblockade vor dem Gazastreifen durchbrechen wollten. Sie hatten sich an Bord von 2 Schiffen befunden, die von der israelischen Marine vor Gaza angehalten worden waren. Eine Sprecherin des Innenministeriums sagte, die 22 Aktivisten würden innerhalb von 3 Tagen abgeschoben. 3 Journalisten, die sich ebenfalls an Bord der Schiffe befunden haben, müssen bis Sonntag das Land verlassen haben. Im Südwesten von England sind bei einer Massenkarambolage mindestens 7 Personen getötet worden. Mehr als 50 wurden zum Teil schwer verletzt, wie die Polizei bekannt gab. Der Polizeisprecher sagte, dass die Opferzahl vermutlich noch steigen werde, da noch nicht alle Fahrzeugwracks vollständig durchsucht werden konnten. Der Unfall ereignete sich auf einer Autobahn in der Nähe der Stadt Taunton in der Grafschaft Somerset. Ein Polizeisprecher sagte, die meisten der 27 Fahrzeuge seien nach der Kollision in Flammen aufgegangen. Die Helfer hätten sich den Fahrzeugen nur mit Schwierigkeiten nähern können, weil vom Brand eine enorme Hitze ausgegangen sei. Bei den Swiss Indoors in Basel ist die Weltnummer 1 Novak Djokovic überraschend ausgeschieden. Michael Schönbächler.
Der Serbe verlor gegen Kei Nishikori aus Japan in 3 Sätzen mit 6:2, 5:7 und 0:6. Kei Nishikori ist erst der 2. Spieler, der in diesem Jahr gegen Novak Djokovic gewinnen konnte. Im 2. Halbfinal treffen die beiden Schweizer Roger Federer und Stanislas Wawrinka aufeinander. Roger Federer realisierte früh im ersten Satz ein Break. Stanislas Wawrinka seinerseits konnte diesen Fehlstart korrigieren. Im ersten Satz führt Roger Federer nun bei Aufschlag Wawrinka mit 6:5. In der Fußballmeisterschaft finden heute zwei Spiele der 15. Runde statt. Lausanne spielt gegen Basel. Nach 17 Minuten steht es 1:1. Matt Mossilo wurde in der 7. Minute mit einem steilen Zuspiel lanciert und verwertete zur Lausanner Führung. Benjamin Huckel glich in der 13. Minute für Basel aus. Murat Yakin trifft mit seinem Team, dem FC Luzern, auf seinen ehemaligen Arbeitgeber, den FC Thun. Die Thuner erspielten sich in den letzten 8 Partien nur 2 Punkte. In der Partie zwischen Thun und Luzern hat es bis jetzt noch keine Tore gegeben. Gespielt sind rund 18 Minuten.
Durch die kräftige Föhnströmung über den Alpen sind heute in den Föhntälern sommerliche Temperaturen gemessen worden. Die höchste Temperatur in der Gemeinde Clarus mit 24,6 Grad. Dies gab SF Meteo bekannt. Im Süden dagegen fällt seit 3 Tagen Regen. In Chiasso waren es heute 150 Millimeter. Trotz des starken Regens sind bis jetzt keine Schadenmeldungen eingegangen. Anders die Lage in Norditalien. In Genua starben gestern nach schweren Unwettern 6 Menschen in den Fluten. Die Schulen blieben heute geschlossen und Fahrten mit dem Auto waren verboten oder ohnehin nicht möglich. Und damit zu den Wetterprognosen. Im Norden ist es am Abend und in der Nacht wechselnd bewölkt, im Süden fällt weiterhin Regen. Morgen Sonntag im Mittelland Nebelfelder, es wird rund 13, in den Föhngebieten bis zu 20 Grad warm. Im Tessin lässt am Sonntag der Regen nach, es wird maximal 15 Grad warm. In den südlichen Walliser Tälern sind immer noch größere Regenmengen möglich. Am Montag bleibt es im Süden trüb, aber es ist nur noch zeitweise nass. Im Norden regnet es erst noch stellenweise, dann wird es ziemlich sonnig, bei rund 12 Grad im Mittelland. Im Süden wird es rund 15 bis 17 Grad warm.
Klimawandel und Schlendrian, die Gründe für die Unwetterschäden in Italien. Guerilla ohne Kopf, der FARC-Chef ist tot, aber bringt das Kolumbien auch mehr Frieden? Daniel und Ortega, die beiden wichtigsten Worte im Programm des alten und wohl auch neuen Präsidenten von Nicaragua. Und?
I have to be optimistic.
Optimismus sei für sie Pflicht, sagt die ägyptische Schriftstellerin Manoura Essedin. Ohne kämen Frauen am Nil nie zu einer Stimme. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt, unter drs.ch. Norditalien leidet nach starken Regenfällen erneut unter Überschwemmungen und Erdrutschen. Nachdem vor einer Woche bereits 5 Menschen ums Leben kamen, rissen die Fluten gestern in den Straßen von Genua 6 Menschen in den Tod. Mitschuld an den Überschwemmungen sind auch Politiker und Beamte. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Die Meteorologen hatten zwar vor neuen schweren Regenfällen gewarnt und der Zivildienst war in Einsatzbereitschaft versetzt worden. Dass aber die beiden Wildbäche Bisagno und Ferreggiano, die durch Genua fließen, derart anschwellen und tonnenweise Schlamm und Geröll in die ligurische Hauptstadt bringen würden, konnte niemand voraussehen. Die Wucht der beiden Wildbäche war immens. Das Fernsehen zeigte Bilder von einem Platz, auf den mehrere Dutzend Autos aus umliegenden Straßen und Gassen angeschwemmt wurden. In der Innenstadt von Genua mussten Anwohner, die in die oberen Stockwerke eines Hauses flüchten konnten, mit ansehen, wie 5 Menschen von einer Schlammlawine, die sich plötzlich durch die Gasse wälzte, fortgerissen wurden. Unter den Opfern befinden sich 2 kleine Mädchen und ihre Mutter. Die Lage hat sich im Laufe des heutigen Tages etwas entspannt, Meteorologen geben aber noch keine Entwarnung, schon heute Nacht könnten weitere schwere Regengüsse niedergehen. Norditalien wird seit 15 Jahren immer wieder von verheerenden Überschwemmungen heimgesucht. Grund dafür ist einerseits der Klimawandel mit seinen Wetterkapriolen. Die hohen Temperaturen im August dieses Jahres und das auch für November immer noch außergewöhnlich milde Wetter halten das Meer im Golf von Genua wärmer als üblich. Das führt zu mehr Wolken als sonst, die sich im piemontesisch-ligurischen Gebirge entleeren und zu den berüchtigten schweren Regenfällen führen. Experten machen aber noch auf ein zweites Phänomen aufmerksam. Renzo Rosso, Professor für Hydrologie am Politechnikum von Mailand gegenüber der RAI.
Dal 1952, dagli anni dell'alluvione del Polesi, ne spendiamo per le alluvioni più o meno la stessa cifra.
Italien gibt seit 1952 gleich viel Geld aus für Uferverbauungen und Hangsicherungen. Nötig wäre aber 4-mal mehr.
In realtà l'Italia dovrebbe spendere circa 4 volte tanto.
Doch das Geld dafür fehlt oder aber es bleibt hängen in Korruption und Schlendrian. 70% des italienischen Festlandes gilt als hydrologisch unsicher. Wissenschaft und Zivilschutz haben den Städten und Gemeinden längst bekannt gegeben, wo sie welche Maßnahmen umsetzen müssen, um sich gegen Unwetter und Wassermassen schützen zu können. Aber so ein neuester Untersuchungsbericht, 40% der Gemeinden und Städte haben noch keine einzige Maßnahme in Angriff genommen. Für Hydro- und Geologen kommen die Unwetterkatastrophen deshalb nicht überraschend. Und sie warnen, mit dem fortschreitenden Klimawandel würden die Niederschläge und Unwetter in Zukunft noch heftiger ausfallen.
Massimo Agostinis. Es sei der härteste Schlag, den die kolumbianische Guerilla FARC je erlitten habe, sagt Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos gestern Nacht zum Tod des FARC-Chefs Alfonso Cano. Die Armee hatte den 63-jährigen Rebellenführer seit Monaten verfolgt. Gestern hat sie ihn getötet. Ich habe Lateinamerika-Korrespondent Ueli Achermann gefragt, wie sehr die FARC durch den Tod von Cano geschwächt sei.
Ja, sie ist sehr stark geschwächt. Cano war eben wirklich der Ideologe der Guerilla. Und davor gab es schon einen kräftigen Aderlass. Letztes Jahr wurde der militärische Chef getötet und ein Jahr davor die beiden Führungsleute, Tiro Fico und Raúl Reyes.
Ist denn denkbar, dass diese Guerilla jetzt endgültig zerfällt?
Es ist denkbar, dass weitere Desertionen stattfinden. Das hat es in der Vergangenheit schon gegeben. In den besten Jahren hatte die FARC 18.000 Kämpfer. Heute sind es noch etwa 8.000. Und das zeigt, dass die Desertionen letztlich das größere Problem sind als die Schlagkraft der regulären Armee.
Nun ist die FARC ja längst nicht mehr nur eine Guerilla, sondern auch eine Drogenmafia. Wenn sie jetzt ohne diesen politischen Führer, ohne diesen Alfonso Cano dasteht, heißt das, dass sie jetzt möglicherweise vollends zur reinen Verbrecherbande wird?
Ja, auch diese Möglichkeit besteht. Man weiß das im Moment natürlich nicht. Aber tendenziell sieht es schon so aus, dass ein harter Kern das Drogengeschäft nicht aufgeben will, weil es einfach zu lukrativ ist. Und auf der anderen Seite fehlt die politische Motivation, jetzt nach dem Tod von Alfonso Cano, dem Ideologen, da weiterzukämpfen. Und dann kommt noch dazu, dass eben die Streitkräfte ihre Schlagkraft erhöhen konnten und die FARC-Guerilla, als Kampfverband im Untergrund eben doch schwer unter Druck kommt.
Cano hatte ja noch zu Jahresbeginn gesagt, er strebe nach wie vor nach einer politischen Lösung des Konflikts. Ist denn das ohne ihn überhaupt noch denkbar?
Auch das ist relativ schwierig zu beurteilen. Es kommt natürlich darauf an, wer Nachfolger von Cano wird und mit welcher Autorität er dann vor dieser Truppe steht. Ich würde meinen, es läuft darauf hinaus, dass der neue Boss von der FARC-Guerilla wahrscheinlich dann nur noch für eine Rumpf-Guerilla spricht und eben entsprechend wenig Legitimation hat, dann auch mit dem Staat unter Umständen über Frieden zu verhandeln.
Nun wurde diese Woche in Kolumbien ja auch das zweitwichtigste Amt besetzt, nämlich das des Bürgermeisters der Hauptstadt Bogota. Und gewählt wurde ein Ex-Guerillero, Gustavo Petro. Das klingt eigentlich nach einem guten Zeichen für den Frieden.
Ja, das ist es auch. Es zeigt eben, dass Friedensverhandlungen zwischen einer Guerilla und dem Staat durchaus erfolgreich sein können und dass alte Guerilleros, die aussteigen und sich dann in Politiker verwandeln, durchaus eben auch eine Zukunft haben können. Ich glaube, das muss sich die FARC sehr gut anschauen.
Ebenfalls diese Woche hat Präsident Santos den kolumbianischen Geheimdienst aufgelöst, der von rechten Paramilitärs unterwandert gewesen sein soll. Bedeutet denn das, dass Santos jetzt nicht nur gegen die FARC vorgeht, sondern auch dezidiert gegen die Paramilitärs?
Ja, das scheint mir nicht ganz so eindeutig zu sein. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass Präsident Santos wirklich eine Aktion in die Wege geleitet hat gegen die Paramilitärs. Aber auf der anderen Seite sind Tausende von vor etwa einem Jahrzehnt entwaffneten Paramilitärs jetzt wieder dabei, neue Todesschwadronen zu bilden und die treiben weiter ihr Unwesen, auf dem Land vor allem. Dahinter steht, und da hat Santos bislang sehr, sehr wenig unternommen, dahinter steht ein Teil der Elite, der wirtschaftlichen und politischen Elite Kolumbiens, die für ihre Interessen eben weiterhin auch kriminelle Methoden in Anspruch nimmt.
Informationen von Lateinamerika-Korrespondent Ueli Achermann. Eigentlich hätte er gar nicht mehr antreten dürfen, aber Nicaraguas Präsident Daniel Ortega hat so viel Macht, dass er die Verfassung umgehen konnte. Ehemalige Weggefährten und Oppositionelle warnen, Ortega regiere immer autoritärer. Trotzdem dürfte Ortega morgen komfortabel wiedergewählt werden, denn der 65-jährige Sandinistenführer ist nicht nur äußerst machtbewusst, sondern auch äußerst populär. Der Stimmungsbericht aus Managua von ARD-Korrespondent Martin Polanski.
Yamilet Perez wohnt mit ihren 5 Kindern in einem armen Viertel am Rande von Managua. Der Geruch der nahen Müllhalde liegt über den einfachen Häusern und Wellblechverschlägen. Viele Familien hier leben von der Zweitverwertung des Mülls. Yamilet ist 43, eine überzeugte Sandinistin. Dass sie am Sonntag Präsident Daniel Ortega wählt, steht längst fest. Die Situation ist für uns besser geworden durch die Sozialprogramme der Regierung. Es wurden Häuser errichtet für die Armen, in der Schule ist nun alles kostenlos. Und die Kinder bekommen umsonst eine Schuluniform, Schuhe und einen Rucksack. Dadurch können Mütter wie ich viel sparen. In einem kleinen Laden gleich nebenan werden zudem verbilligte Lebensmittel verkauft. Reis, Bohnen oder Speiseöl kosten ein Drittel weniger als normal. Davon profitieren alle im Viertel, sagt Yamilet. Das Geld für die Programme kommt aus dem ölreichen Venezuela. Der sozialistische Staatschef Hugo Chavez unterstützt seinen nicaraguanischen Verbündeten Daniel Ortega jährlich mit etwa 500 Millionen Dollar. Und Chavez' Mann in Managua kann nun ziemlich sicher mit seiner Wiederwahl rechnen. Nicaragua, ein linkes Vorzeigeland? Nein, sagen viele von Ortegas früheren Weggefährten. Etwa Dora Maria Tejes. Sie war Kämpferin der sandinistischen Revolution Ende der 70er Jahre und danach Gesundheitsministerin unter Daniel Ortega. Ich glaube nicht, dass er ein Linker ist. Ortega ist ein Mann ohne Ideologie. Die einzige, die er hat, ist der Ortegismus. Es geht für ihn nur darum, an der Macht zu bleiben und dem wird alles untergeordnet. Nach der Verfassung dürfte Ortega gar nicht mehr antreten. Eine unmittelbare Wiederwahl ist nicht vorgesehen. Aber das oberste Gericht und die Wahlbehörde haben ihn trotzdem zugelassen. Kritiker sagen, Ortega habe diese Institutionen mit treuen Vasallen besetzt. Auch das Wahlrecht könnte Ortega zugutekommen. 35% der Stimmen reichen zum Sieg, wenn der Zweitplatzierte nicht mehr als 30% bekommt. Wahlkampfabschluss von Fabio Gadea, dem aussichtsreichsten Kandidaten der Opposition. In den 80er Jahren unterstützte er von Costa Rica aus die Kontrarebellen, die gegen die Sandinisten kämpften. Alte Feindschaft. Viele von Gadeas Anhängern sehen Nicaragua inzwischen auf dem Weg in die Diktatur. Ortega beansprucht für sich eine Kandidatur, die gegen die Verfassung ist. Das ist keine Demokratie. Es ist furchtbar. Die Mittelschicht schrumpft, die jungen Leute verlassen das Land. Wir dürfen das nicht länger zulassen. Wir brauchen einen Wechsel. Aber die Opposition hat es nicht geschafft, sich zu vereinen. Gleich 4 Kandidaten treten gegen Ortega an. Leichtes Spiel für den Präsidenten, sagt der regierungskritische Journalist Carlos Chamorro. Die Opposition ist ein Fiasko. Bei der letzten Wahl bekamen sie insgesamt 72% der Stimmen, aber diese Zahl war nur etwas für die Statistik. Die Opposition ist unfähig, die Führung zu übernehmen im Widerstand gegen diese Regierung. Ortegas Anhänger geben sich siegesgewiss. Sie stehen seit Wochen an den wichtigsten Kreuzungen in Managua, zeigen Präsenz mit ihren Flaggen und T-Shirts. Die Stadt und das Land gehören uns, soll das wohl heißen. Jetzt muss ihr Präsident nur noch gewinnen.
Aus Managua der Bericht von Martin Polanski. Die Geschichte der Taliban in Pakistan ist eine Geschichte von Geistern, die man ruft und dann nicht mehr los wird. Die militärisch-politische Elite Pakistans hatte die Taliban einst gefördert, doch mittlerweile hat sie die Kontrolle über die Islamisten offenbar weitgehend verloren. Das zeigt sich ganz besonders in Peshawar. Dort im Nordwesten Pakistans verschanzt sich die Armee auf ihrer Basis aus Furcht vor Anschlägen der Taliban. Peshawar, die Angst der Militärs vor den Taliban. In International, morgen Sonntag, 18.30 Uhr, gleich nach dem Echo der Zeit auf DRS1. Frauen spielten in der ägyptischen Revolution eine zentrale Rolle. Viele kämpften ganz vorne mit gegen das Regime von Hosni Mubarak. Viele hofften mit dem Sturz des Diktators, würde sich auch die Stellung der Frauen in der ägyptischen Gesellschaft ändern. Doch genauso wie die Revolution als Ganzes derzeit Rückschläge erleidet, werden auch Frauen wieder an den Rand gedrängt. Und trotzdem, der Aufstand hat sie verändert und viele von ihnen wollen weiterkämpfen, darunter auch Prominente wie Mansoura Ensedin. Die junge Schriftstellerin feiert derzeit Erfolge über Ägypten hinaus. Irin Meyer hat sie in Kairo getroffen.
Noch schnell den kleinen Sohn in den Kindergarten gebracht, sich durch den nervenaufreibenden Kairoer Verkehr gekämpft, pünktlich aber ein bisschen geschafft und angespannt sitzt sie nun da, die Tasche auf dem Schoß, wacher Blick. Nein, nichts zu trinken, danke. Mansoura Ensedin, eine junge Ägypterin mit Alltagssorgen, wie sie viele haben. Mansoura Ensedin, eine junge Ägypterin, die schreiben kann, wie es nur sehr, sehr wenige können. Weil da im kleinen Dorf im Nildelta eine Großmutter war, die dem Mädchen Geschichten erzählte und in ihm eine Sehnsucht weckte. Mit ihren Geschichten schuf sie eine Atmosphäre und war sie für mich so einzigartig, so stark, so mächtig, dass ich unbedingt so werden wollte wie sie. Auch so erzählen wollte, erinnert sich Mansoura an ihre Großmutter und an ihre Kindheit. Diese alten Erzählungen, in denen es um Liebe ging und um Hoffnung, haben mich geprägt und verändert und die Magie der Worte hat mich nie mehr losgelassen, sagt die Schriftstellerin. Wie sie später herausfand, waren es die Geschichten von Tausend und einer Nacht, mit der die Großmutter, eine Analphabetin, die kleine Enkelin verzauberte, in einem Haushalt, in dem es ein einziges Buch gab, den Koran. Die Spannung ist von ihr abgefallen, Mansoura Ensedin lehnt sich zurück, sie strahlt über die Fügungen des Lebens. Ich komme aus einer sehr konservativen Familie und zu Beginn war ich sehr scheu in meinem Schreiben, sagt Mansoura. Nach und nach aber habe sie sich befreit von Enge, von Fesseln, von Konzepten. Das Individuum in seinem Umfeld, in der Welt, wie es sich spiegelt, sich befreit, sich findet, das charakterisiert das Schreiben von Mansoura Ensedin. Das Intime als literarischer Topos, beschreibt ein Literaturkritiker ihr Werk. Ein anderer spricht von einer besonderen Modernität ihres Schreibens in einer Kultur, in der es nicht üblich sei, das Intime, Persönliche, Emotionale nach außen zu tragen. Das tut sie auch in ihrem eben auf Deutsch erschienenen Roman »Hinter dem Paradies«. Erstaunlicherweise kritisieren auch Frauen meinen Stil, meine Art, stellt die 35-jährige Mansoura fest. Nicht so sehr der Inhalt, sondern die Tatsache, dass eine Frau so schreibe, irritiere einige Leute. Aber gerade in diesem Jahr während der Revolution habe sie die Erfahrung einer tiefen Solidarität gemacht. Als Schriftstellerin hatte ich immer das Gefühl, als würde ich nicht ganz zu dieser Gesellschaft gehören, sondern sie nur beobachten. Aber dann erlebte ich mich während des Aufstandes als Teil des Ganzen. Ich war gleich wie alle anderen. Bürgerin, Unterdrückte, Demonstrantin, Ägypterin, sagt Mansoura. Die Revolution schaffte dem Individuum Raum. Der Einzelne und die Einzelne wurden gehört in einem Land von 80 Millionen, so Mansoura. Sie sieht darin eine Parallele zu ihrem Schreiben. Doch nun stelle sie fest, dass die regierenden Generäle und die Islamisten die Frauen wieder an den Rand zu drängen versuchten. Doch das werde ihnen nicht gelingen. Sie können uns nicht stoppen, sagt die Autorin. Aber wie so viele Oppositionelle ist auch Mansoura Ensedin besorgt über den Gang der Dinge. Sie spricht von einer Gegenrevolution des alten Regimes und des Militärrates. Weiterkämpfen, weitergehen und nicht vergessen, was wir bisher alles erreicht haben. Das ist der einzige Weg, sagt sie. Das Interesse an Mansoura Ensedin hat im Westen durch die ägyptische Revolution zugenommen. Eine junge arabische Autorin aus dem Zentrum des Aufstandes. Doch sie selber hält die Literatur als solche für universell. Sie brauche keine Schubladen wie arabische oder europäische Literatur. Der große Naguib Mahfouz, ihre erste literarische Liebe, sei für sie nicht in erster Linie ein Ägypter, sondern einfach ein großer Schriftsteller. Punkt. Er habe sie gelehrt, dass das Universum überall sei, in der unmittelbaren Nähe, in den kleinen Dörfern des Nildeltas, in den Gassen Kairos. Er habe sie gelehrt, dass man nicht ausländische Helden namens John oder Bill erfinden müsse, sondern dass sie vor einem stünden als Ahmad oder Leila in der Nachbarschaft. Ägyptens traditioneller Reichtum an Geschichten und Legenden ist eine große Inspirationsquelle, betont die Autorin. Der metaphysische, der spirituelle Teil dieser Gesellschaft und die Verbindung zur Wirklichkeit, darum kreise ihre Literatur. Und aus dem allem leite sie für sich die Pflicht zur Zuversicht ab, gerade in der jetzigen schwierigen Situation des Landes. Optimismus und Hoffnung können auch Waffen sein, um einen Kampf zu gewinnen, sagt Mansoura Ezzedine. Und unversehens ist die Großmutter wieder präsent, die scheue, starke Frau aus dem Nildelta, die ihrer Enkelin die Kraft des Wortes offenbarte.
Irin Meyer hat Mansoura Ezzedine in Kairo getroffen. Die Ägypterin wird ihr Buch Hinter dem Paradies übrigens heute in 2 Wochen an der Buch Basel präsentieren. Das war's vom Echo der Zeit. Verantwortlich Monika Oetli, für die Nachrichten Georg Aufdermauer, am Mikrofon Roman Fillinger. Das nächste Echo hören Sie um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 und der DRS Musikwelle.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.